Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Ich mag gerne am Ende meines Lebens sagen können, ich habe ganz viel Liebe in die Welt gebracht. Ein bisschen mehr durchatmen, auf Gemeinsamkeiten besinnen, auch auf das, dass es eben diese Endlichkeit gibt. Ich glaube, das könnte schon ein Beitrag sein. Und dadurch auch mehr Verständnis füreinander zu haben. Und die Gewissheit, dass es uns letztlich selbst nur gut gehen kann, wenn es auch unseren Nächsten gut geht oder uns als Gesellschaft insgesamt gut geht.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Klaus Schwertner, dass du heute mit mir dieses Gespräch führst. Du bist Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Die erste Frage ist gleich, wie geht's dir? Wie ist das für dich, wenn du weißt, wir sprechen jetzt über den Tod, übers Sterben, über das Thema Endlichkeit?
Ich werde heuer 50 und vielleicht beschäftige ich mich deshalb auch selbst mit diesem Thema verstärkt. Und zwar gar nicht so sehr mit dem Tod, sondern eher mit der Endlichkeit des Lebens und auch, wann ist die Mitte des Lebens erreicht? Wir wissen das ja alle natürlich nicht, aber vor allem mit der Frage, was habe ich bisher schon erlebt, erreicht, und mit der Frage, was soll da noch kommen, was will ich gerne noch machen? Und das merke ich, dass mich das in den letzten 1,5, 2 Jahren stärker beschäftigt. Und Tod hat für mich nicht so etwas Negatives, weil ich auch in meiner Arbeit und in persönlichen Erfahrungen einfach erlebt habe auch, dass es um ganz viel Leben geht, bis zuletzt. Und gerade in der Hospizarbeit ist das ja so etwas. Aber natürlich hat das auch etwas, dass alleine, wie wir darüber reden und wie Tod uns begegnet, schon auch immer etwas Dunkles, Schreckliches, allein wie es in Filmen oder Büchern der Tod oft dargestellt ist, kann der auch sehr schmerzhaft sein, natürlich, genau. Mhm.
Also du sagst, du beschäftigst dich jetzt schon länger damit. Und wie ist diese Beschäftigung? Also ist das für dich oder auch welche Gefühle sind da jetzt bei dir konkret damit verbunden, wenn du dran denkst, wenn du dich eben mit dieser Endlichkeit beschäftigst oder auch wenn wir jetzt darüber reden?
Also ich habe schon direkt nach der Schule begonnen, im Rettungsdienst als Sanitäter zu arbeiten, beim Roten Kreuz. Zuerst als Freiwilliger, dann Zivildienst, dann eine Zeit lang auch hauptberuflich, dann wieder freiwillig. Und habe dort ich bin Notarztwagen auch gefahren, war Notfallsanitäter und habe dort viele Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise sterben gesehen. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Formen, wie Menschen sterben, nämlich ganz ruhig, still einschlafen oder sehr traumatisierend, von Suizid bis zu einem Autounfall oder mit starken Schmerzen verbunden. Abschiede, die damit auch verbunden sind, die entweder gut sind, weil es eine gute Begleitung bis zuletzt gegeben hat oder auch tragisch und traurig, wo bei vielen Menschen übrig bleibt. Man konnte irgendwelche Dinge noch nicht mehr regeln oder es ist irgendwas nicht gut ausgesprochen worden und dann sind diese Abschiede durchaus noch schwieriger. Und an das, all das muss ich denken, wenn wir über das Thema Tod, über das Thema Sterben reden und welche Gefühle kommen bei mir selbst auf. Auch durch die Erfahrung von Abschieden von Menschen, die mir wichtig sind. Vor circa 3 Jahren ist mein Vater gestorben, habe ich gemerkt, dass Abschiede schon auch sehr schmerzhaft sein können und einen am falschen Fuß erwischen können, irgendwie, obwohl absehbar war, dass er sozusagen, er war sehr krank, wir konnten uns gut von ihm verabschieden, aber danach war plötzlich irgendetwas und ich weiß nicht, ob sozusagen der eigene Elternteil ist, ob das so stark bei mir gewirkt hat Oder auch die, das hört man ja viel und ich habe dann auch viel darüber gelesen und Podcast gehört dazu, mit Menschen gesprochen, ist es auch, weil es das noch einmal einem die eigene Endlichkeit auch vor Augen führt, wenn die eigenen Eltern sterben. Ich glaube, das hat schon auch mit reingespielt und an das musste ich jetzt auch denken.
Mhm. Was ist denn der Tod eigentlich für dich?
Ja, der Tod ist das Ende und in einem, wenn ich es sozusagen in einem religiösen oder gläubigen Sinn formuliere, das Ende vom irdischen Leben. Und das ist ja für mich schon auch, ich bin sozusagen stark christlich geprägt aufgewachsen. Ich kann mir nicht genau vorstellen, was das bedeutet, wenn wir sagen oder wenn wir davon sprechen, Leben nach dem Tod. Aber auch durch diese Erfahrung des Todes meines Papas kann ich irgendwie schon voller Überzeugung hier sitzen und sagen, der Tod muss nicht die Ende von Beziehungen, von der Beziehung zwischen zwei Menschen sein. Und wenn wir formulieren, die Liebe bleibt, ganz oft im Zusammenhang auch mit dem Tod, dann glaube ich, dass es da auch Verbindungen geben kann, aber etwas, so etwas wie Liebe zum Beispiel, die stärker ist als dieser Tod. Also die sozusagen nicht, dass nicht alles zu Ende sein muss, nur deshalb, weil dieses irdische Leben zu Ende geht.
Das heißt, du kannst da quasi einen Teil dieser Liebe auch weiterhin haben oder leben.
Ja, und ich glaube, dass die auch auf unterschiedlichste Art und Weise weiter wirkt. Und ich glaube, das ist ja etwas, was meine größte Sorge ist oder was ich auch in ganz vielen Gesprächen mit Menschen, die sterbenskrank sind oder die wissen, dass nicht mehr sehr viel Zeit bleibt, dass die manchmal sozusagen damit hadern, habe ich die Prioritäten richtig gesetzt in meinem Leben. Was ist wichtig, was ist dringend? Die Alltagsfragen, vor denen wir täglich stehen. Und wie schnell kann es auch sozusagen plötzlich eine schwere Diagnose bedeuten, dass man nur noch viel weniger Lebenszeit hat, als man vielleicht durchschnittlich annimmt, wenn man sozusagen sich die Lebenserwartung von der Gesamtbevölkerung anschaut.
Und das, was, darf ich kurz noch nachfragen, was sind das für Prioritäten dann, die du da gehört hast, wenn du sagst, die haben dann gesagt oder sich gefragt, habe ich die Prioritäten richtig oder falsch gesetzt?
Naja, das ist wirklich spannend, weil viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und dazu gehört auch mein Papa, immer wieder mir dann gesagt hat, naja, ich soll nicht so viel arbeiten, ich soll mehr Zeit für die Familie aufwenden. Und das waren durchaus auch gar nicht so einfache Gespräche, weil ich mir gedacht habe, hey, ich kann ja nicht Dinge, die du in deinem Leben in einer Art und Weise entschieden hast, wettmachen für dich, indem ich es anders mache. Aber das ist schon deutlich geworden bei vielen Gesprächen, dass Menschen sich fragen, sozusagen, habe ich sozusagen ausreichend Zeit mir für unter Anführungszeichen meinen Lieben genommen oder für Karriere, für Job, für Wohlstand und für viele andere Dinge, die man am Ende des Tages nicht mitnehmen kann. Ich glaube, das ist die Botschaft dahinter. Und das hat mich beschäftigt.
Und tust du es aktuell oder wie würdest du es bei dir selber einschätzen? Wie setzt du deine Prioritäten zurzeit richtig?
Ich hoffe, dass man ständig dazulernt und ständig auch sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt und dass das auch mir gelingt. Und das Schwierige ist ja oft nicht, dass man Entscheidungen für etwas trifft, sondern dass das immer auch bedeutet, dass man Entscheidungen gleichzeitig, wenn man sich für etwas trifft, auch gegen ganz viele andere Dinge, sich entscheidet und dagegen trifft. Und das ist manchmal sehr schwierig. Ich träume ja immer noch davon, von der Superkraft, dass man sich zum Beispiel beamen kann, dass man zumindest Wegstrecken nicht zurücklegen muss, um fast gleichzeitig an zwei Orten zu sein. Soweit sind wir noch nicht und vielleicht werden wir auch niemals dorthin kommen. Wahrscheinlich werden wir niemals dorthin kommen. Aber das sind schon so Dinge, wo ich mir denke, ja, das wäre irgendwie cool. Setze ich immer richtigere Prioritäten? Nein, natürlich nicht. Ich finde aber am Ende, es hilft schon, sich zum Beispiel jeden Tag am Abend vor dem Schlafengehen zu überlegen, habe ich sie heute richtig getroffen und wie will ich sie vielleicht morgen anders treffen, weil es heute nicht so gut war. Und auch auf das zurückzublicken, nicht nur am Ende eines Lebens, was ist mir wichtig, was macht Leben eigentlich für mich aus, was will ich gerne, wie will ich gerne wirken, das jeden Tag aufs Neue ein bisschen zu reflektieren. Gelingt mir das jeden Tag? Nein, natürlich nicht. Aber sich das in Erinnerung zu rufen, dass es dabei hilft, um dann besser Prioritäten setzen zu können, ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz.
Mhm. Hast du Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben?
Ja und nein, weil ich habe schon Angst davor, dass das schmerzhaft sein kann, dass ich eben dann auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde heute oder morgen eine tödliche Diagnose bekommen, ich glaube, das, also da können wir jetzt sachlich drüber reden, aber wie sich das dann richtig anfühlt, glaube ich, ist schwer, sich auch hineinzuversetzen. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, außer dass es mal wahnsinnigen Stress bedeuten würde. Nämlich vor allem, wie viel Zeit bleibt dann noch für meine Familie? Wie soll ich die letzte Zeit nutzen? All das, also wenn man weiß, dass man sozusagen nur noch kurze Zeit zu leben hat, habe ich Angst davor, dass ich heute da rausgehe und vom Auto überfahren zu werden oder solchen Dingen? Nein, weil da denke ich mir, das ist wirklich Kategorie Schicksal und da ist mir auch bewusst, dass solche Dinge einfach passieren können und ständig in der Angst zu leben, da kann man kein glückliches Leben führen. Ich bin nicht gut im Abschied nehmen. Und das ist das, was mir Angst macht. Kann ich, wenn ich sozusagen sterben werde oder wenn der Tod anklopft quasi, wie gut werde ich selbst sein, Abschied zu nehmen und wie gut wird es mir auch gelingen, Menschen, denen das vielleicht oder hoffentlich schwerfällt, dass ich gehen werde, auch sagen kann, genau das, was ich vorher bei meinem Papa gesagt habe, nämlich, dass man über den Tod hinaus in Beziehung bleiben kann.
Aber was heißt das, du bist nicht gut im Abschied nehmen? Wo ist da die Schwierigkeit? Was ist es, was dir da schwer fällt?
Also mir fällt es jetzt gerade auf, sozusagen, ich habe vorher davon gesprochen, ich werde heuer 50 und ich überlege mir Dinge, die ich noch gerne machen möchte. Ich mag das nicht in einem totalen, in einer To-Do-Liste haben und in einem Stress. Das wäre völlig absurd. Aber gleichzeitig sind so womöglich drauf zu kommen, ich hätte noch wahnsinnig gern irgendwas gemacht. Das ist das, was ich, glaube ich, als unangenehmes Gefühl empfinde. Und das, was dann Abschied letzten Endes auch schwer macht. Genau.
Wie, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, weil das eine ist ja quasi so diese To-Do-Liste abzuarbeiten und das andere ist jetzt das Abschied nehmen. Da habe ich jetzt den Connex nicht ganz verstanden.
Wenn Menschen sterben, die mir wichtig sind, die in meinem Leben eine große Rolle spielen, dann merke ich, dass das für mich schwer ist, Abschied zu nehmen. Und ich stelle mir das halt umgekehrt auch so vor, sollte ich das, sofern ich das klar und wach mitbekomme und selber merke, dass nur noch wenig Zeit bleibe, stelle ich mir das auch schmerzhaft vor, zu wissen, ich muss jetzt bald gehen. Vielleicht ist es ja dann auch irgendwann eine Erleichterung. Erstens, weil man hochbetagt ist oder weil man eben starke Schmerzen hat, schwer krank ist. Dann kann dieser Abschied natürlich auch eine Erlösung und Erleichterung sein. Und vielleicht stelle ich mir das auch geradezu verklärt vor, dass dieser Abschied nur schlimm ist. Vielleicht ist er auch eine Erlösung.
Glaubst du, dass er dir leichter fallen würde, wenn du dieses, du hast es jetzt eben diese To-Do-Liste genannt, also einfach so Sachen, die du noch im Kopf hast, die du vielleicht noch gerne machen möchtest. Glaubst du, dass dir dieses Loslassen oder dieser Abschied leichter fallen würde, wenn du diese Dinge gemacht hast?
Ich glaube, dass ich das, was ich spannend finde, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich mit einem Herrn geführt habe, den ich mit einer Kollegin aus dem Hospiz besucht habe. Der hatte einen Hirntumor und ich habe mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Wenige Tage vor seinem Tod war das dann letztlich. Der ist in seinem Bett gelegen und ich bin dort hinein, habe seine Hand gehalten, habe mit ihm begonnen zu plaudern. Er war sehr müde, aber er hat dann begonnen, mir sein Leben anhand eines Bücherregals, das gegenüber von seinem Bett gestanden ist, zu erzählen. Es war extrem spannend, welche Dinge er da benannt hat, was ihm wichtig war. Da sind Reiseführer gestanden und er hat von einigen Reisen erzählt. Es waren, ich glaube, Schallplatten oder es war auf jeden Fall Musik, klassische Musik, und er hat von dieser Musik und den Konzerten gesprochen. Es waren Fotos von seiner Familie und er hat über Ausflüge im Wienerwald mit seiner Familie erzählt. Und es war schön zu sehen, wie oft Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, das Leben so richtig lebenswert machen. Deshalb habe ich da auch keinen Stress. Ich könnte mir jetzt schon denken, ich habe ein erfülltes, schönes Leben gehabt. Und wenn es Zeit wäre zu gehen, dann war das gut, was bis jetzt da war. Aber gleichzeitig ist halt auch der Stress, ich würde da noch gern viel tun. Ich würde da gerne auch noch wirken. Ich will auch noch bleiben. Ich mag meine Kinder groß werden sehen. Das ist, glaube ich, vor allem mitzuerleben, dass die Kinder größer werden, wie die sich entwickeln, mit ihnen in Verbindung sein zu können. Das ist was, wo ich Angst davor hätte, wenn ich nicht mehr da bin und diesen Abschied nehmen zu müssen.
Du hast jetzt gerade auch erzählt, dieses Beispiel, wo du da diesen an einem Gehirntumor erkrankten Mann da mit ihm dieses Gespräch geführt hast. Und du hast ja auch, ich weiß nicht, ob das im Rahmen dieser Ausbildung war, du hast ja eine Ausbildung als Sterbebegleiter gemacht vor noch nicht so langer Zeit und eben auch so ein Gespräch und offenbar mehrere Gespräche dieser Art geführt. Warum? Also was ist es denn, was dich da hinzieht, warum hast du diese Ausbildung gemacht, warum führst du solche Gespräche?
Also die Ausbildung zum Lebenssterben Trauerbegleiter, das ist ein Kurs, der am Kardinalkönighaus angeboten wird, eine Ausbildung, wenn man ehrenamtlich in diesem Bereich tätig sein will. Den habe ich vor allem deshalb gemacht, weil mich auch in meiner Arbeit das Thema Tod, Sterben, Leben, Lebensende in unterschiedlichster Art und Weise beschäftigt, mir begegnet und ich da auch mehr selbst reflektieren wollte, was machen diese Themen mit mir und wie kann ich auch gut Menschen begleiten, mit ihnen im Gespräch sein, die vielleicht nur noch eine gewisse und sehr überschaubare Zeit zu leben haben. Und da macht man auch einige Übungen, die sehr spannend sind, die ein bisschen helfen sollen zu veranschaulichen, wie geht's denn diesen Menschen, wie kann man empathiefähig sein. Und ich habe vorher schon davon erzählt, dass ich beim Rettungsfahren viele Menschen oder etliche Menschen auch sterben gesehen habe und mir damals schon aufgefallen ist, dass ich glaube, dass eine Stärke von mir ist, solche Gespräche auch mit Menschen, die sterben, aber auch mit Angehörigen, dass das eine Stärke ist, dass ich ganz gut diese Gespräche führen kann. Dass ich da auch nicht irgendwelche Tabus habe oder so Ängste habe, die mich hemmen, mit diesen Menschen im Gespräch zu sein. Aber ich wollte gerne ein bisschen mehr darüber erfahren und auch wissen, ist das nur Intuition und liegt mir das oder auf was muss ich da aufpassen, was kann ich da noch dazulernen?
Das wollte ich jetzt auch gerade noch fragen, weil du hast gesagt, du wolltest rausfinden, was machen diese Themen mit dir? Was machen sie denn mit dir oder auf was bist du denn dann da drauf gekommen oder was waren denn so für dich Learnings dann in dieser Ausbildung oder im Rahmen von diesem tun?
Also spannend war, ich habe diesen Kurs relativ knapp, nachdem mein Papa gestorben ist, gemacht und ich habe sehr viel geweint in diesem Kurs und man ist eine größere Gruppe und ich war nicht der Einzige, der dort auch geweint hat. Und weil man sozusagen auch eigene Trauer- und Abschiedserfahrungen ja aufarbeitet und gleichzeitig sozusagen haben wir Übungen gemacht, wir haben theoretisches Wissen bekommen, wir haben ein bisschen Infos bekommen über pflegerische Handlungen und was sozusagen sich biologisch und physiologisch zwischen Leben und Tod, wenn man das so sagen kann, da abspielt. Aber wir haben haben auch darüber gesprochen, wie können Menschen gut begleitet werden in dieser letzten Lebensphase. Was ist da wichtig, auf was muss man achten? Wie kann man letzte Wünsche erfüllen? Und welche Angebote gibt es an Unterstützungen? Und einfach da ein Rundumwissen, um Menschen gut begleiten zu können. Da geht es um Empathie, da geht es um Professionalität, da geht es auch um die klare Abgrenzung, wo braucht es Mediziner, wo braucht es Pflegefachpersonal, aber welche Tätigkeiten kann da jeder Mensch eigentlich auch in einer freiwilligen Tätigkeit leisten, um Menschen gut begleiten und ihnen möglichst Ängste zu nehmen und für sie da zu sein, bis zuletzt.
Und was ist dir da am stärksten geblieben in diesem eben, was ist denn wichtig? Also wie kann man da gut begleiten? Also quasi da, wo du sagst, das kann eigentlich jeder und jede machen. Was sind da für dich so die zentralsten Punkte gewesen? Was kannst du denn dann tun?
Also ich glaube, das Schlimmste, was man für Menschen, also dass man Menschen antun kann, die eine tödliche Diagnose haben, dass man sie begrabt, bevor sie eigentlich tot sind. Viele Menschen ziehen sich da zurück aus Sorge, weil sie Sorge haben, wie soll ich damit umgehen, weil das auch angsteinflößend ist für sie. Und da ist mein Tipp, sofern man das hinbekommt, das nicht zu tun. Und diese Menschen können sehr klar sagen, auch wenn ihnen etwas zu viel ist, wenn sie etwas nicht wollen, Fragen stellen, da sein. Und da sein kann in ganz unterschiedlicher Form sein. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was mir damals sehr deutlich geworden ist.
Und wahrscheinlich, oder davon gehe ich jetzt aus, oder ein bisschen hätte ich es auch gehört, hast du dich dort wahrscheinlich auch so mit deiner eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt? Und was war da so, gab es da so irgendwelche zentralen Punkte, wo du sagst, boah, das hat mir was gezeigt.
Also zwei Übungen habe ich in Erinnerung. Die eine, die habe ich ganz stark in Erinnerung. Das sollten wir uns vorstellen, dass wir zum Arzt gehen, eine Gesundheitsuntersuchung machen, wie man halt normale Vorsorgeuntersuchungen macht. Und dann gibt es die Befundbesprechung und man kommt hin bei der Befundbesprechung sagt der Arzt oder die Ärztin zu einem, ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben nur noch wenige Wochen zu leben oder nur noch einige Zeit zu leben. Und in dieser Situation soll man einen Brief schreiben an einen Menschen, der einem nahe steht, um darüber zu schreiben, wie es einem geht. Das haben wir dann jeweils zu zweit reflektiert, diesen Brief, wurde gar nicht in der großen Gruppe besprochen. Aber deshalb kann ich jetzt doch hier in diesem Podcast relativ genau sagen, das hat mich wahnsinnig gestresst zuallererst. Damals auch, an wen soll ich diesen Brief jetzt schreiben? Die große Sorge, wie geht es meiner Frau und meinen Kindern, wenn ich nicht mehr da bin? Also da waren plötzlich Ängste so massiv da, wie ich es nicht erwartet hätte, dass die da sind. Und das ist durch diese Übung irgendwie gelungen, sich da besser hinein versetzen zu können, obwohl das ja nur eine Übung war. Es war trotzdem so stark emotional präsent, das hätte ich nicht erwartet.
Und diese Ängste aber eigentlich mehr quasi um deine Familie und weniger um dich selber, ja. Oder hattest du auch Angst um dich oder was ist dann mit dir?
Nein, die Situation eigentlich spannenderweise wenig. Was ist mit mir, was wird danach sein? Das hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht interessiert, sondern eher, jetzt bleibt nur noch so wenig Zeit wie kann ich noch diese Zeit gut nutzen und vor allem, was ist dann auch, wenn ich nicht mehr da bin?
Und sind dir da dann auch irgendwelche Klarheiten noch gekommen dazu? Oder weil, also das war mal dann so quasi der erste Schock und ist es dann... Sind Antworten gekommen noch?
Es kann ja auch erleichternd sein, dass man dann nicht mehr für Dinge verantwortlich ist, sie anders gehen, als man das vielleicht gerne hätte oder planen kann oder sonst irgendwas. Nein, ich habe das aber sonst nicht so gehabt, dass ich da noch viele Gedanken drin verschwendet oder mir gemacht habe. Genau.
Und die zweite Übung, weil du hast gesagt, es gab zwei.
Ja, die zweite Übung war, die kann ich nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber wir mussten auf Post-its schreiben. Eins war ein Gegenstand, den wir unter keinen Umständen hergeben wollen, der uns so lieb geworden ist, dass wir nicht hergeben wollen. Das zweite war einen Konflikt oder ein Thema, das wir vor unserem Tod noch lösen wollen. Das dritte war einen Menschen, den wir auf keinen Fall hergeben wollen. Und so waren es einige Dinge, die uns ganz wichtig sind. Mhm. Und wir mussten dann in jeder Runde eins von diesen Dingen losgeben, bis wir nur noch zwei Dinge hatten. Und dann ist die Kursbegleiterin durchgegangen und hat uns gegen unseren Willen eines der beiden Post-its weggenommen. Und es war natürlich für alle von uns genau das Post-it, das wir gar nicht hergeben wollen, um diesen Schmerz und diese Trauer und dieses Abschiednehmen zu spüren. Das war unglaublich arg, auch wie das eingefahren ist. Also das und deshalb kann ich heute auch hier leichter sagen, dass mir das schon auch Angst macht, dass mir dieses Abschiednehmen schwerfällt, weil auch da alleine bei dieser Übung das so eingefahren ist, dass ich mir gedacht, wow, ist nur eine Übung und trotzdem fühlt sich das so unglaublich stark von den Emotionen und von den Gefühlen an.
Und glaubst du, hilft auch so eine Übung, weil du ja gesagt hast, du tust dir schwer im Abschiednehmen, ich würde mal sagen, dann auch schwer im Loslassen oder ist ja sehr ähnlich. Glaubst du, hilft das dann, wenn du so eine Übung machst, dass du dann vielleicht ein Stück weit leichter das machen kannst? Oder warum macht man diese Übung?
Ich glaube, weil sie verdeutlichen sollen, wie geht es Menschen in dieser stressigen Situation und wie kann man das selber erleben, um dann empathischer zu sein, um rücksichtsvoll sein zu können. Und ich glaube, da ist diese Übung hilfreich, dass sich das immer noch in der realen Situation völlig anders anfühlen kann, ist eh vollkommen klar. Aber das ist, glaube ich, der Sinn der Übung. Mhm.
Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, quasi dein Berufsalltag. Auch da hast du viel mit Tod zu tun. Du reist auch bewusst in Krisengebiete, Kriegsgebiete. Wie gehst du damit um oder wie ist das für dich oder vielleicht auch, warum tust du es und wie gehst du da mit der Angst, die es wahrscheinlich auch gibt, um?
Ich war in den letzten Jahren und gerade auch seit Kriegsausbruch 2022, Angriffskrieg auf die Ukraine, jedes Jahr ein bis mehrmals in der Ukraine vor Ort, in unterschiedlichen Phasen auch dieses Krieges. Weil das Teil der Arbeit der Caritas auch ist, vor Ort zu helfen, gerade in Krisenregionen. Und in der Ukraine ist es halt so, dass wir als Caritas Wien und Caritas Österreich seit über 30 Jahren ist die Ukraine eines unserer Schwerpunktländer. Das heißt, wir haben dort sehr viele Projekte, wir haben dort viele Partnerorganisationen und auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort und versuchen mit denen Hilfe zu leisten, schon vor dem Krieg, aber auch jetzt in dieser Situation. Und diese Hilfe wird natürlich aufgrund der Kriegssituation ganz dringend gebraucht. Auch da geht es darum, immer wieder aufzuzeigen, dass es bei einem Krieg nicht nur um militärische Fragen geht, nicht nur um politische Fragen geht, sondern ganz viel um humanitäre Fragen und menschliche Fragen geht. Das ist einer der Gründe, warum wir dort regelmäßig hinfahren, um auch über unsere Projekte natürlich zu berichten und letztlich auch öffentliche Mittel, aber auch Spendengelder aufzustellen, damit diese Hilfe weitergehen kann. Die dringend gebraucht wird und wo eigentlich, das ist mir bei den letzten beiden Reisen sehr deutlich geworden, der Tod an der Tagesordnung steht nochmal in einer anderen Form, nämlich weil kurz nachdem die Luftalarm-Apps aufheulen auf den Mobiltelefonen, es hunderte Drohnen auf die Ukraine regnet, Raketenangriffe gibt in allen Landesteilen. Das heißt, man ist an keinem Ort auch sicher, nicht nur in frontnahen Gebieten, das ist ja auch etwas, was sich allein an der Kriegsführung stark verändert hat, durch diesen massiven Einsatz von Drohnen. Und dass es dort auch ein kollektives Trauma natürlich mittlerweile gibt, weil eigentlich niemand, den man trifft, nicht in irgendeiner Form mit den Auswirkungen dieses Kriegs betroffen ist. Weil Familienmitglieder an der Front sind, weil sie schon gefallen sind, getötet wurden. Unabhängig davon, ob das Soldatinnen und Soldaten sind oder Menschen aus der Zivilbevölkerung, teilweise kleine Kinder. Und was das insgesamt mit einer Bevölkerung macht, ist schon angsteinflößend, muss ich sagen. Und auch das Wissen, also niemand weiß, wann dieser Krieg enden wird. Die meisten Menschen haben ja damals zu Beginn gehofft, dass er nach einigen Wochen schon wieder aus sein wird. Jetzt dauert er mittlerweile über 4 Jahre. Quasi so lang wie der Erste Weltkrieg oder sogar länger und kein Ende in Sicht. Und diese Perspektivenlosigkeit ist, glaube ich, auch etwas, was den Menschen sehr zusetzt.
Und was macht es mit dir? Also wie geht es dann dir auch dort oder im Umgang damit?
Also erstens ist es für mich jedes Mal schwierig, nach diesen Vorortbesuchen oder Einsätzen zurückzukommen nach Österreich, hier die vermeintlichen Alltagsprobleme, Befindlichkeiten auch ausreichend ernst zu nehmen, weil es so viel auch relativiert. Aber wir natürlich auch hier unser Leben leben müssen und ich auch dann wieder dafür Verständnis aufbringen muss. Aber diese Rückkehr ist für mich das Allerschwierigste, muss ich ehrlicherweise sagen.
Hat das auch was Gutes, dieses Relativierende? Also, oder ist das nur anstrengend?
Ja, natürlich hat das auch etwas Gutes, weil es einem immer wieder vor Augen führt, dass wir natürlich auch große Herausforderungen hier bei uns in Österreich haben, wenn ich an die Teuerung denke und andere Herausforderungen, die es gibt, aber gleichzeitig einiges auch wieder relativiert und starke Motivation ist, sich für Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Frieden auch einzusetzen und dass das nicht Dinge sind, die selbstverständlich sind, auch wenn wir das vielleicht so gewohnt sind, aber dass das auch sehr gefährlich ist, wenn man aufhört, also sich dafür einzusetzen, weil es ganz schnell gehen kann, dass Dinge sich verändern, kippen. Das soll niemandem Angst machen, aber das soll eher so uns bewusst machen, wir müssen etwas dafür tun und Frieden ist nicht selbstverständlich. Also das hilft es sehr wohl bei der Relativierung.
Also das heißt, das Zurückkommen ist eigentlich für dich persönlich jetzt fast schwieriger, als dann das Dortsein oder Vorbereiten?
Ich kann mich sehr gut erinnern, wie der erste Luftalarm war, wie ich in der Ukraine war. Das hat schon was Angsteinflößendes. Wie in jeder Situation gewöhnt man sich an manche Dinge auch, so furchtbar das ist. Es gibt entsprechende Sicherheitsstandards. Ich versuche persönlich, das sehr rational auch zu sehen, Risiken auch irgendwie einzuordnen. Das hilft mir persönlich ein bisschen. Da reagieren Menschen ganz unterschiedlich darauf. Ich verspreche meiner Familie auch immer, wenn der Luftalarm losgeht, dass ich der Erste bin, der im Luftschutzraum ist und da nicht unnötig irgendwie Zeit verstreichen lasse. Aber natürlich ist das auch innerfamiliär gar nicht einfach. Wenn ich als Familienvater, als Ehemann, als Sohn in ein Kriegsgebiet fahre, dann macht das natürlich auch mit den Menschen etwas, die mir nahestehen. Und das ist öfter herausfordernd, auch ihnen bewusst zu machen, dass ich das nicht leichtfertig mache, dass das Teil meiner Aufgabe auch ist und das gut im Balance zu halten, ist gar nicht so einfach.
Mhm. Und ist auch das Thema Privilegien dann für dich ein Thema im Sinne von, ich kann wieder gehen?
Also ich erinnere mich, wir haben im letzten Jahr die Grenze zu Fuß oder ich habe schon mehrmals die Grenze auch zu Fuß zurückgelegt. Also bin über die Grenze von der Ukraine in die Europäische Union, konkret beim Grenzübergang in Przemyśl in Polen. Das ist einige hundert Meter und man geht da zwischen Zäunen hindurch, hat die Grenzkontrollen. Und damals, und das war irgendwann am Abend, damals ist mir so eingefahren, was für ein Privileg es ist, einen österreichischen Pass zu haben, in der EU geboren zu sein und diesen Grenzübergang gerade auch als Mann passieren zu können. Und wenn ich den falschen Pass hätte, wenn ich am falschen Ort geboren wäre, wenn ich ukrainischer Staatsbürger wäre, dann hätte ich diese Grenze nicht passieren können. Das ist mir damals ganz stark eingefahren. Und auch, wie Menschenleben plötzlich dann unterschiedlich viel wert sind oder bewertet werden, hat mich auch stark beschäftigt. Weil es einfach auch im Krieg, in der Kriegssituation halt Voraussetzungen gibt, wie Krieg geführt wird oder plötzlich sozusagen Regelungen gibt, die in einer Kriegssituation ausgerufen werden, die dann unterscheiden, wer muss an die Front, wer muss nicht an die Front, wer darf noch ein- und ausreisen in einem Land. Und das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Das ist mir damals sehr bewusst geworden, wie ich da zu Fuß diese einigen hundert Meter zurückgelegt habe, wieder zurück in die Europäische Union.
Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen und du hast auch den Tod deines Vaters erwähnt. Gab es sonst noch, und eben diese Ausbildung auch Sterbebegleiter, gab es darüber hinaus noch spezifische Situationen, die dir jetzt einfallen, wo du sagst, die haben deine Sicht auf den Tod oder auf das Sterben oder die Endlichkeit geprägt und die haben vielleicht da was verändert in deinem Zugang dazu oder in deinem Denken dazu?
Ich erinnere mich im Kontext der Arbeit auch noch an eine Begegnung mit einem Mann, der obdachlos war, den wir regelmäßig im Rahmen des Streetworks besucht haben, der psychisch krank war und der auf einer Parkbank gelebt hat, der quasi dort sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer, sein Zuhause hatte. Und wo wir immer wieder hingegangen sind, Hilfe angeboten haben und der das vermutlich aufgrund seiner Erkrankung, weil er sich geschämt hat, warum auch immer, lange Zeit nicht annehmen konnte. Irgendwann hat es dann so einen Punkt gegeben, wo das Eis gebrochen ist und wo er dann doch erste Hilfe angenommen hat, wir ihm Dinge vorbeigebracht haben, auch dort in diesem kleinen Park am Gürtel. Und ich habe ihn dann ein weiteres Mal im Rahmen des Streetworks besucht, da ist er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden, auf die Psychiatrie auch medikamentös eingestellt worden und hat es dann wirklich nach einigen Jahren geschafft, in die eigene Wohnung wieder einzuziehen und dort sehr intensiv betreut, aber doch sozusagen zu leben. Und der ist kurze Zeit, nachdem er in diese eigenen vier Wände eingezogen ist, ist er gestorben. Und das war für mich schon irgendwie sehr bezeichnend im Grundauftrag auch unserer Arbeit als Caritas, weil ich immer wieder gefragt werde, gerade im Zusammenhang in der Obdachlosenarbeit, wie erfolgreich ist diese Arbeit, wie wirksam ist diese Arbeit, wie hoch ist die Erfolgsquote. Und damit meint man im kapitalistischen Sinn natürlich, in wie vielen Fällen gelingt es uns Menschen wieder so zu stabilisieren oder gelingt es ihnen, sich so zu stabilisieren, dass sie wieder in den eigenen vier Wänden wohnen, dass sie wieder einem Job nachgehen können, selber für sich sorgen können. Und ich habe mir damals gedacht, naja, manchmal ist die Erfolgsquote auch, wenn Menschen nicht schutzlos auf der Straße sterben müssen, sondern es uns als Gesellschaft gelingt, sie zumindest in die eigenen vier Räume oder in ein Zuhause zu bringen, dass sie dort sterben können in einem Bett und nicht auf der Straße. Und das hat mich schon auch sehr geprägt in dem Zugang, wie können wir als Gesellschaft auch noch besser werden, auch mit Menschen, die an den Rand gedrängt werden, umzugehen und sie wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen, zumindest noch zu Lebzeiten. Und eine andere Begegnung war im Südsudan, wo ich eine Mutter bei einem Besuch kennengelernt habe, die ihr sterbenskrankes Kleinkind im Arm gehalten hat, das ganz sicher kurze Zeit, nachdem wir vor Ort waren, an Unterernährung gestorben ist. Und das ist etwas, was mir noch immer einfällt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das so viele Gerechtigkeitsfragen in mir aufgeworfen hat, dass wir noch immer in einer Welt leben, wo auch Hunger selbst bei Kindern eine Todesursache sein kann. Das macht mich fast wütend, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und ich zitiere da auch immer Jean Ziegler, der sagt, wenn ein Kind im Jahr 2026 an Hunger stirbt, dann ist das Mord. Und ich finde, das darf uns niemals ruhig lassen. Und ich finde, da versagen wir als Gesellschaft global gesehen, wenn wir es nicht schaffen, dass dieses Unrecht irgendwann der Vergangenheit angehört. Und in Wirklichkeit haben wir momentan gerade Entwicklungen, kriegerische Entwicklungen, Konflikte, die dazu führen, dass das eher wieder zunehmen wird, als zurückgedrängt werden kann. Aber wir hätten es als Menschheit in der Hand, dass der Hunger auf der Welt besiegt werden kann. Und das macht mich wütend im Zusammenhang mit dem Tod, dass hier Menschen sterben, die nicht sterben müssen.
Aber wie gehst du dann damit um, wenn du dann so unmittelbar damit konfrontiert bist und da daneben stehst und das so siehst? Wie tust du dann ganz persönlich damit?
Nach schwierigen Einsätzen nehme ich auch Supervision, weil auch ein professioneller Umgang damit wichtig ist. Wir führen Gespräche und reflektieren als Team diese Dinge. Und ich versuche auch davon zu erzählen, weil ich es als eine Aufgabe sehe, diese Dinge auch aufzuzeigen, dieses Unrecht zu benennen und dadurch hoffentlich auch Veränderung voranzutreiben. Also ich sehe das, wie ich es vorher gesagt habe, beim Beispiel der Ukraine auch als starken Auftrag, auch als Motivation, das nicht einfach hinzunehmen. Das würde ich für grundfalsch halten. Ich mag mich auch von diesen Erlebnissen berühren lassen, im Sinne von, dass ich eine professionelle Abgrenzung auch brauche natürlich in meiner Arbeit. Aber ich mag mich menschlich davon, wenn ich gleichgültig werden sollte jemals bei solchen Begegnungen, dann habe ich mir vorgenommen, auch meinen Job zu wechseln und ihn nicht mehr zu machen, weil dann glaube ich, dann mache ich ihn nicht mehr richtig und gut.
Würdest du oder hast du den Eindruck, dass du deine eigene Endlichkeit im Alltag bewusst lebst? Also ist dir das in deinem Alltag bewusst?
Gute Frage. Naja, wir alle sind auch, wir alle befinden uns auch in Hamsterrädern und in Zwängen oder vermeintlichen Zwängen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jeden Tag meine eigene Endlichkeit gut im Blick und entscheide da nur danach, dann ist das sicher falsch. Und ich glaube, dann ist das auch, wäre das auch nicht gut. Also jeden Tag sich nur mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, auch das, glaube ich, würde für mich Stress bedeuten. Aber sich vor Augen zu führen, und das ist ja das Spannende, dass uns als Menschen verbindet, dass wir eine Endlichkeit haben, dass wir das so wahnsinnig gerne verdrängen, dass es zumindest in unserer westlichen Kultur so ist, dass wir zwar die Geburt und das Entstehen neuen Lebens als total positiv und erfreuliches Moment sozusagen damit assoziieren, aber der Tod nach wie vor zwar nicht mehr so ein Tabuthema ist wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten, aber doch noch am liebsten möglichst lange weggehalten wird, verdrängt wird. Das ist schon etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine sehr gute Gesundheitsversorgung auch haben hier in Österreich, dass die Lebenserwartung gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, auch global gesehen, dass die Jahre, die wir an Lebensqualität, an guter Lebensqualität haben, steigen. Aber wir uns auch wenig damit beschäftigen, wie soll auch würdevolles Altern ausschauen und was bedeutet das, wie kann gerade auch die Hospiz- und Palliativarbeit gestärkt werden. Hier hat es in Österreich Gott sei Dank große Weiterentwicklungen gegeben in den letzten Jahren. Das halte ich schon für sehr wichtig. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das entsprechende Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe das Gefühl, als beschäftige mich schon mit der eigenen Endlichkeit, aber das kann ich an unterschiedlichsten Orten und in unterschiedlichsten Situationen auch, bekomme ich das eigentlich ganz gut hin. Das kann bei einem Waldspaziergang sein oder bei einer Wanderung in den Bergen genauso, wie wenn ich mich an einem stressigen Tag mal für 10 Minuten in eine Kirche setze und dort die Stille genieße.
glaubst du, dass wir so als Menschen, ganz allgemein oder als Menschheit, dass es uns gut tun würde, oder glaubst du, würde es uns zu besseren Menschen machen, wenn wir uns unserer Endlichkeit bewusster wären?
Ja, ich glaube schon, dass es, also wenn ich mir jetzt gerade anschaue, welche gesellschaftlichen Entwicklungen wir aktuell durchleben, welche geopolitischen Aufregungen es gibt, welche große Gereiztheit aber auch in der Gesellschaft, denke ich mir manchmal, ja, ein bisschen mehr durchatmen, auf Gemeinsamkeiten besinnen, auch auf das, dass es eben diese Endlichkeit gibt. Ich glaube, das könnte schon ein Beitrag sein, und dadurch auch mehr Verständnis füreinander zu haben und die Gewissheit, dass es uns letztlich selbst nur gut gehen kann, wenn es auch unseren Nächsten gut geht oder uns als Gesellschaft insgesamt gut geht. Das könnte es schon mit sich bringen, wenn wir uns mehr mit dieser Gemeinsamkeit, eigenen Endlichkeit oder mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigen würden. Und jetzt nicht im Sinne einer Bedrohlichkeit oder etwas Angstbesetzten, sondern eher versuchen wir uns gemeinsam eine gute Zeit zu machen. Versuchen wir, Liebe in die Welt zu bringen, wenn ich so salopp sagen möchte. Meine Volksschullehrerin hat mir mal ein Stammbuch in der Volksschule geschrieben, Liebe ist das Einzige, das wächst, indem wir es verschwenden. Und ich habe das irgendwie, das ist ein Satz, der hat sich bis heute bei mir sehr eingebrannt, weil ich mir denke, wow, ich mag gerne am Ende meines Lebens sagen können, ich habe ganz viel Liebe in die Welt gebracht. Und ich würde mir das wünschen, dass das eigentlich etwas ist, was uns als Gesellschaft und als Menschen verbindet. Ich glaube auch, dass das etwas eine große Erleichterung ist, wenn wir am Ende des Lebens zurückblicken und uns denken, wow, da bleibt ganz viel Liebe. Das möchte ich mal sagen können.
Kannst du es jetzt schon sagen? Würdest du jetzt schon sagen können, ich habe ganz viel Liebe ins Leben gebracht?
Ich glaube zumindest, dass ich mein Bestes bei allen Fehlern, die wir alle haben, aber dass ich mein Bestes versuche zu geben, um diesem Grundsatz treu zu bleiben. Aber natürlich beschäftige mich auch, was da noch kommt und was ich noch gerne machen möchte. Und da ist noch einiges.
Und jetzt genau, frage ich nochmal nach, was könntest du denn noch tun, um noch mehr Liebe reinzubringen, um dann diesem Ziel näher zu kommen? Was fehlt denn noch oder was wär's?
Das ist ja nicht ein Computerspiel, wie man schaut, um in den nächsten Level irgendwie zu kommen oder eine Gutpunkteliste oder sonst irgendwas. Das ist mir, also das wäre mir zu banal und auch zu, ja, simpel. Das ist es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das schlecht in Worte formulieren, weil oft sind es Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen. Und ich denke mir so oft, wenn man unterwegs ist, oft ist es einfach die kleine Alltagsbegegnung, das Anlächeln eines Menschen, das Deeskalieren in einer Konfliktsituation, das Handreichen, das Dasein, das Respektieren auch des Alleinegelassenwollens. Es können so viele unterschiedliche Gesten sein. Und das Schöne in unserem Leben ist, uns ist das gar nicht bewusst, wir treffen jeden Tag hunderte und wahrscheinlich tausende Entscheidungen für und gegen etwas. Und dieser Verantwortung, sich auch bewusst zu werden, was kann ich als Individuum auch verändern und zum Positiven verändern, indem ich Entscheidungen auch verändere, indem ich Blickwinkel auch verändere. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann ist schon ganz viel gelungen. Ich höre ganz oft ja diesen Satz, wir können ja die Welt nicht retten. Und ich sage dann, aber wir können jeden Tag aufs Neue damit beginnen und es zu versuchen. Das möchte ich nach bestem Wissen und Gewissen auch weiterhin tun. Gelingt mir das jeden Tag? Nein, gar nicht. Kann da immer noch was besser werden? Ja. Deshalb wünsche ich mir auch, dass noch ein bisschen Zeit bleibt, wo ich das tun kann und dazulernen kann.
Du hast jetzt schon ein bisschen in diese Richtung was angesprochen. Jetzt noch die Frage, nochmal ganz konkret, ich meine, du hast auch schon gesagt, es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man eben diese Diagnose bekommt und dann heißt es, du hast nur noch so und so viel Zeit. Aber gibt es so ein paar Klarheiten in deinem Kopf vielleicht, wo du sagst, und wenn ich jetzt wirklich nur noch eine beschränkte Zeit hätte, ein paar Monate, was wäre es dann?
Darüber muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich noch wenig beschäftigt. Also was ist das? Und vor allem ist ja auch oft die Schwierigkeit, wie viel Zeit bleibt dann wirklich? Ich habe es in der Begleitung von Menschen erlebt, dass die sehr jung gestorben sind, gerade auch wenn Kinder im Spiel waren, dass denen wirklich die Zeit unter den Fingern weggeronnen ist und die alles auch unternommen haben, auch mit einer unglaublichen Stärke, um sich ans Leben noch zu klammern, um da zu sein, um Dinge zu regeln. Das hat mich damals sehr beschäftigt und das ist doch das, wo ich mir denke, wow, das würde mir wahrscheinlich als erstes einfallen, was will ich alles noch regeln und was muss ich für Vorkehrungen noch treffen, welche Gespräche möchte ich noch führen. Das fällt mir zuallererst ein.
Regeln quasi für deine Kinder damit oder für deine Familie etwas regeln?
Ja, das ist ja eine gute Frage, was regeln, was ihnen noch sagen, was ihnen noch mitgeben, was ihnen sagen, was mir wichtig ist.
Was ist es denn?
Ich glaube, das werde ich erst wissen, wenn ich mal in die Situation kommen sollte. Und vielleicht ist das auch bei manchen Dingen gut, dass man sich nicht jeden Tag Gedanken drüber macht, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt nur noch eine befristete Zeit hätte, weil es auch eine gewisse Leichtigkeit sonst, glaube ich, dem Leben nehmen würde, wenn man sich dann damit beschäftigt. Aber die Gedankenübung finde ich spannend und die nehme ich gerne mit aus diesem Gespräch auch, um mir mal darüber Gedanken zu machen.
Drei kleine Fragen hätte ich noch, oder klein, weiß ich nicht, schauen wir mal. Wenn es jetzt eine einzige Sache gäbe, die du in deinem Leben verändern könntest, damit du sagen kannst, und jetzt ist es vollkommen oder jetzt ist es vollkommener, fällt dir da was ein, was wäre das so? Was könnte das sein?
In meinem Leben, das klingt so groß und ist so groß, aber dadurch, dass ich gerade in den letzten Jahren miterlebt habe, was es für Menschen bedeutet oder ansatzweise mitbekomme, was es für Menschen bedeutet, im Krieg zu leben, ich würde mir wirklich wünschen, dass sich das Konzept Frieden wieder durchsetzt und nicht das Konzept Krieg und die Macht des Stärkeren auf Kosten von so vielen Menschen, von so viel Tod, Leid, Schmerzen. Und das ist keine kleine Frage jetzt gewesen, sondern ich habe eine sehr große Antwort darauf. Ich würde mir wünschen, dass es Frieden auf dieser Welt gibt. Und ich habe mir jetzt gerade bei der Raumfahrtmission gedacht, wie man die Aufnahmen der Erde gesehen hat, wie friedlich diese Erde doch von dort oben vom Mond ausschaut und wie schön das wäre, wenn sie nicht nur von oben vom Mond aus so ausschauen würde, sondern wenn wir auch alles dazu tun würden, dass es hier Frieden auf Erden gibt, wenn ich so plakativ sagen darf.
Wenn du einen Wunsch hättest an den Tod, was wäre dieser Wunsch?
Ich wäre gerne nicht alleine in der Situation des Todes oder des Sterbens und ich hätte gerne möglichst wenig Schmerzen. Das wären zwei kleine Wünsche gleich, die ich hätte.
Und woran sollen sich die Menschen an dich erinnern, wenn du mal nicht mehr bist? Hast du deinen Wunsch dazu?
Das sollen ganz unterschiedliche Dinge sein aus unterschiedlichen Begegnungen, Gesprächen, Erfahrungen. Und sie sollen bitte auch nicht alles verklären und nachher so tun, als hätte ich keine Ecken und Kanten gehabt und nur positive Eigenschaften, weil das macht uns als Menschen eben nicht aus, dass wir nur gut sind und nur positiv. Das würde ich mir auch wünschen.
Dankeschön. Gibt es noch von dir noch etwas, was dir da jetzt noch zu diesem Thema, was dir noch aufkommt oder noch irgendein Gefühl, ein Gedanke, den du noch teilen möchtest?
Dass wir das Leben feiern sollen, jeden einzelnen Tag und dass ich allen wünsche und auch mir, dass uns das besser gelingt, nämlich in der Früh aufzustehen und sich zu denken, das ist ein gutes Leben und ich möchte auch meinen Beitrag zu leisten, dass es nicht nur für mich gut ist, sondern auch für andere, und am Abend schlafen zu gehen und sich zu denken, wow, heute war ein guter Tag, weil ich habe das Leben für mich, aber auch für etliche andere Menschen und vielleicht nur für einen einzelnen anderen Menschen heute besser gemacht.
Vielen Dank, lieber Klaus Schwertner, für das Gespräch.
Dankeschön.